So, wir sind schon mittendrin in dem Gedanken, der uns heute auch in der Predigtauslegung ein wenig leiten soll, mit der Überschrift: Gut bleiben, auch wenn es schwer fällt. Gut bleiben, wenn es schwer fällt. Als erstes mache ich mit euch ein Gedankenexperiment. Stellt euch einmal vor, ihr hättet eine Fernbedienung für die Welt in eurer Hand. Es ist ein ganz einmaliges Modell mit einem einzigen großen Knopf, eine rote Taste. Und die lautet: Das Böse löschen. Ein einziger Knopfdruck. Und die Welt wird augenblicklich bereinigt. Auf einen Schlag verschwinden alle korrupten Politiker, alle Gewalttäter, alle Terroristen, alle Menschen, die anderen bewusst schaden, die Lügen betrügen und Hass säen. Die Menschheit wird radikal sauber gejätet. Wer von euch würde diesen Knopf drücken? Oh, so einige Mutige da. Klasse. Also der Impuls ist sofort da, zu sagen, boah, das ersehne ich mir ja tatsächlich, ne? Aber jetzt kommt der Moment, wo du diesen Daumen über diese Taste hältst. Und plötzlich fängt die Fernbedienung an zu blinken. Und auf dem Display erscheint eine Warnung, da steht: Achtung, der Scan-Vorgang betrifft auch dein eigenes Leben. Gelöscht wird jede Form von Neid, jeder egoistische Gedanke, jedes harte Wort. Und dein Daumen fängt an zu zittern. Wir merken vielleicht an diesem kleinen Experiment, dass es gar nicht so einfach ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, so wie zwischen links und rechts. Weil das eine mit dem anderen uns mitten durchs Herz geht. In Matthäus 13 lese ich die bekannten Verse unter der Gleichnisüberschrift vom Unkraut unter dem Weizen. Matthäus 13 ab Vers 24. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Jesus legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach: Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Halme wuchsen und Frucht brachten, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen: Herr, hast du nicht guten Samen auf den Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Und er sprach zu ihnen: Das hat ein Feind getan. Und die Knechte sprachen: Willst du, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach: Nein, auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen: Sammelt zuerst das Unkraut, bindet es in Bündel, damit man es verbrenne, aber den Weizen sammelt in meine Scheune. Die Knechte dieses Bauern wollen sofort los. Die haben sofort die radikale Lösung im Kopf. Weg damit! ausjäten. Und der Bauer sagt, nein, lasst es beides stehen. Das ist diese Erzählgrundlage, die wir hier finden zwischen Pflanzen und Samen, wo es um Weizen und Unkraut geht, als ein Vergleich für die Geschichte dieser Welt zum Thema Gut und Böse. Der Bauer lebt davon, dass er Getreide anbaut. Und Getreide war zur damaligen Zeit Grundnahrungsmittel. Reis kannte man nicht, Mais kannte man nicht, Kartoffeln kannte man nicht. Es war das Nahrungsmittel. Und um einen Acker richtig zu bestellen, sodass möglichst wenig Samen verschwendet würden, bedeutete es, dass der Bauer selbst säte. Das war Chefsache. Er ging, um den guten Samen zu säen. Und jetzt greift ein Feind ein in dieses Geschehen bei Nacht und Nebel und haut Unkrautsamen dazwischen. Und in der Antike nannte man das Saatfrevel oder Ackerfrevel. Das war ein Sabotageakt, der tatsächlich bestraft wurde, weil damit die Lebensgrundlage ja zunichte gemacht wird. Man konnte davon ausgehen, vor Gericht Recht zu bekommen, wenn man eine Schadensersatzklage ausrichtete. Das heimliche Aussehen von Unkraut, das hier als das sogenannte Taumellolch bekannt ist, war auch zur damaligen Zeit sprichwörtlich bekannt. Und das kam natürlich jetzt noch auf die Gefahren, die es sonst gab, noch obendrauf, nicht? Also eine Ernte musste ja auch gepflegt werden, dass man ernten konnte. Es gab Unwetter, es gab Insektenbefall, es gab Trockenheiten, es gab Krankheit. Und dann kommt einer und sät auch noch sowas rein. Das ist doch frevelhaft. Dieses Taumellolch wird auch Rauschgas, Gras genannt. 60 Zentimeter hoch, ähnlich wachsend wie der Weizen, mit ähnlich langen Halmen, mit spitzen Enden, am Ende aber schwärzliche Körner, etwas kleiner, etwas schmäler im Blatt. Aber das unterscheidet man erst, wenn es hochgewachsen ist. Und dieses Taumellolch enthält ein Gift und das kann ins Mehl gelangen. Deshalb musste das Getreide, wenn es gedroschen wird, davon gereinigt werden. Denn dieses Taumellolch machte Schwindel, Sehstörungen, Magen-Darm-Beschwerungen bis hin zu Atemlähmungen. In seltenen Fällen konnte es auch zum Tod führen. Man musste also unbedingt diesen Taumellolch vom Weizen trennen. Die Arbeiter bieten an, das Unkraut auszureißen. Aber wer sich auskennt, weiß, dass da nicht nur Halm an Halm steht, sondern dass die Wurzeln auch miteinander verbunden sind. Zieht man den einen Halm raus, zieht man den nächsten gleich mit. Und die Gefahr, dass man zu viel Weizen mit rauszieht, war zu groß, als dass man noch eine gute Ernte erwarten könnte. Deshalb sagt der Bauer, lasst das am Ende den Schnittern, den Teristes. Das waren die Experten, sind die Engel, die am Ende diese Aussortierung vornehmen. Sie sind darin geschult. Und so befindet man sich in diesem Gleichnis bis zur Ernte in der Situation der Gleichzeitigkeit von Unkraut und Weizen. Und das muss man aushalten können. Eine gewaltsame Trennung durch den Menschen ist nicht vorgesehen. Erst am Ende erfolgt das Aussortieren. Die Jünger fragen natürlich nach, Herr, was willst du uns damit sagen? Uns, denen das vielleicht schon längst klar ist, erklärt Jesus auch einige Verse später, dass der Bauer er selbst ist, der Acker, die Welt, der Feind, das Böse, das Saatgut, die Kinder des Reiches Gottes und das Unkraut, Kinder des Bösen. Aber zunächst ist der Blick ja auf die Schöpfung gelenkt, auf diese Welt, wo etwas hineingepflanzt wurde, was im Guten wachsen sollte. Und das konnte es ja auch ursprünglich, denn wir wissen ja aus dem Schöpfungsbericht, dass es lautet, es war alles sehr gut. Tov Meot steht da. Im Hebräischen ein stehender Begriff für sehr gut. Da geht nichts drüber. Unkraut war nicht vorgesehen. Aber seit diesem Moment kommt etwas Dunkles in die Weltgeschichte. Seit diesem Moment gibt es Licht und Finsternis und die Gleichzeitigkeit von Gutem und Bösen. Und wie in dem Gleichnis sind Menschen wie die Arbeiter dabei, in dieser Welt Böses mit Stumpf und Stiel ausrotten zu wollen. Das ist der menschliche Reflex, das große Reine machen. Im Sinne dieser Ausreißaktion veranstaltete die alte Kirche Kreuzzüge. Wir kennen uns ein bisschen aus, oder? Sie inszenierten die Inquisition, um alle Ketzer auszurotten, die Kreuzzüge, um die bösen Muslime auszurotten. Die Muslime veranstalteten den Heiligen Krieg, um die Ungläubigen auszurotten. Die Nationalsozialisten veranstalten den Holocaust, um die Juden auszurotten. Die Siedler der neuen Welt planten einen Weg in den Westen und verdrängten die Ureinwohner und rotteten sie aus. Die Hutu greifen nach den Waffen, um die bösen Tutsi auszurotten. Und die Russische Föderation versucht mit Raketen und Drohnen die bösen Ukrainer auszurotten. Und die Länder denken darüber nach, die Zahl der Zuwanderer zu deckeln, um die bösen Ausländer loszuwerden. Alle sind überzeugt, das Unkraut auszureißen. Jesu Botschaft ist nicht das Böse, vermeintlich Böse auszurotten, sondern der Gerechtigkeit Gottes bis zum Ende zu vertrauen und das Gericht ihm zu überlassen. Gleichzeitig ist es keine Aufforderung zur Passivität, sondern seine Energie in das Gute zu stecken. Das Gleichnis legt nahe, dass wir uns nicht durch ein radikales Vorgehen vom Bösen befreien sollen, sondern auf das kontinuierliche Sehen und Pflegen des Guten zu achten. Wie sagt es Paulus, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde es durch das Gute. Er meint, wir sehen das Gute, wir lassen es wachsen und das ist die beste Waffe gegen das Böse. Wir tun das Gute im Angesicht des Bösen. Wir bleiben gut, wenn es auch schwer fällt. Wir lassen uns nicht provozieren, wir lassen uns nicht vergiften. Wir halten am Guten fest und sorgen für Gedeihen. Und der Taumelolch hat nur ein Ziel. Er will schwindlig machen, er will verwirren, er will lähmen und er will zu Fall bringen. Und wer hätte nicht schon gedacht, wie viel einfacher wäre es, in einer schönen, friedlichen Welt zu leben. Wohlwollend, mit allen verbunden. und in diesen angenehmen Umständen das Gute zu tun. Wir aber tun das Gute im Angesicht des Bösen. Und durch die Globalisierung und die Allpräsenz der Medien tun wir es ja nicht nur im Angesicht des Bösen um uns herum, sondern auch im Angesicht des Bösen auf der ganzen Welt. Alle Katastrophenmeldungen ergeben ja tatsächlich in unseren Tagen den Anschein, dass der Taumelolch das Gute gänzlich erstickt. Wo gibt's denn überhaupt noch Weizen? Ich habe mir aus diesem Grund mal auf meinem Handy vor einigen Jahren eine App heruntergeladen, die lautet Good News. Und diese App ist entwickelt worden von der Good Impact Foundation in Berlin. Und dort findet man nur lösungsorientierte Nachrichten. Und es tut gut, einfach mal zu lesen, wie viel auch investiert wird, damit Gutes entsteht, damit gute, nachhaltige Lösungen kreiert werden. Wir brauchen Geschichten auch des Guten, vom Weizen. Wir dürfen als Weizen, also als Kinder des Reiches Gottes, nicht den Eindruck bekommen, als gäbe es nur noch Taumelolch. Der Taumelolch soll ruhig wissen, dass es noch genug Weizen auf dem Acker dieser Welt gibt. Ich muss allerdings gestehen, dass ich immer mal wieder angesichts des Bösen ins Taumeln gerate. Wenn ich mir das abgrundtief Böse vor Augen male, den Missbrauch von Kindern, die Ausbeutung der Ärmsten, den rasanten Abbau der Demokratie oder den Holocaust der Juden, gerate ich ins Taumeln. Das kann einem den Boden unter den Füßen wegreißen. Leben im Angesicht des Bösen kann schwindlig machen. Manchmal versteht man Gott nicht mehr, diese Welt nicht mehr. Aber dieses Gleichnis erzählt mir eben auch, dass Gott der Herr dieses Ackers ist. Und am Ende zur Erntezeit finden seine Engel den Taumelolch und er wird ausgejätet. Der Feind erreicht nicht sein Ziel. Am Ende siegt das Gute. Das Böse vergiftet am Ende nicht das Gute. Am Ende wird das Gute das Böse überwinden. Das ist unsere Hoffnung. Und deshalb dürfen wir auf die Ereignisse genau hinschauen. Man darf sich nicht täuschen lassen. Man muss einen scharfen Blick entwickeln. Wir dürfen gesellschaftskritisch sein. Wir dürfen erkennen, worum es sich jeweils handelt und wir dürfen uns auch bewusst abgrenzen. Auf dem Acker dieser Welt gibt es viele Täuschungen, vieles, was ähnlich ist, was so ganz dicht nebeneinander steht. Da ist der Glaube und der Aberglaube. Da ist echte Demut und falsche Bescheidenheit. Da ist echte Sorglosigkeit gepaart mit echtem Leichtsinn oder echte Friedfertigkeit mit falscher Gleichgültigkeit, echte Liebe und falsche Nachgiebigkeit, echte Hoffnung und billige Vertröstung, echte Gewissheit und falsche Sicherheit. All das steht sehr ähnlich, sehr dicht beieinander. Deshalb gefällt mir, was David in seinem Gebet erbittet, wenn er sagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf Ewigem. Und damit sind wir bei einem, denke ich, wichtigen Aspekt, denn David sagt, prüfe mein Herz. Er sagt nicht, prüfe den Acker. Und doch handelt dieses Gleichnis, denke ich, auch von meinem Herzensacker, dem Weizen und dem Taumelolch in mir. Dem, wo es gar nicht so leicht ist, das eine immer vom anderen zu trennen. Auch in mir steckt ja beides drin. Gerade bin ich noch liebevoll, im nächsten Moment verletzend. Eben noch demütig und plötzlich angeberisch. Gerade noch hoffnungsvoll und morgen pessimistisch. Jakobus schreibt uns in Kapitel 3 so schön dazu, mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und mit derselben verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus einem und demselben Mund, aber genau das, meine lieben Brüder und Schwestern, darf nicht sein. Alles ist immer so nah beieinander. Wertschätzen und verletzen, segnen und fluchen. Es wäre also zu billig zu sagen, die Ungläubigen, das ist das Unkraut, wir Gläubigen, das ist der Weizen. Nun kann sich jeder einmal überlegen, wo das Unkraut in seinem Leben zum Zuge kommt. Wo ist das Böse in meinem Herzen so gelagert, dass es eine Chance hat? In welchem Bereich ist es der Fall? Bin ich in Gefahr, davon verschlungen oder vergiftet zu werden? Wo gerät das Gute in mir ins Taumeln? Wann habe ich meine schwachen Momente? Wann bin ich am anfälligsten? Wo lauert diese dunkle Seite in mir? Ist das so in meiner Ehe? Ist das so, wie ich meine Sexualität lebe? Ist es die Art, wie ich mit Geld umgehe? Oder wie ich mit anderen rede? Betrifft es meine Einstellung zu Randgruppen in dieser Gesellschaft oder auch gegenüber den Mächtigen und Reichen oder im Umgang mit Suchtmitteln? Wo bin ich herausgefordert, Böses mit Gutem zu überwinden? In meinem Herzen möchte Gott schon jetzt Taumelolch entfernen. Und die Bibel hat dafür einige Begriffe. Sie nennt das Umkehr, Heiligung. Der Heilige Geist macht mich aufmerksam auf diese Taumelolchpflänzchen, auf meine Ungeduld, mein Jähzorn, mein Geist, meine Vorurteile, mein falsches Sicherheitsdenken, meine übertriebene Neugier, meine Lieblosigkeit oder all die Taten, die daraus entstehen. Und dann erteile ich Gott die Erlaubnis, dieses Unkraut aus meinem Leben herauszureißen. Wir nennen das Veränderung, Erneuerung, Heiligung, Vergebung. Und an die Stelle jedes ausgerissenen Taumelolchs möchte Gott ein Weizenkorn säen. Mein Herz soll reich werden an guten Werken, damit die Kraft des Guten immer sichtbarer wird. Zum Schluss möchte ich ein Zitat vortragen von einer französischen Dichterin und Schriftstellerin Marie Noël. Und sie hat ihren Tagebuchaufzeichnungen am 18. März 1930 geschrieben. In der Zeit, da ich schwarz sah, rackerte ich mich nach jedem Tag ab, mein mit Sünden beladenes Gewissen zu durchwühlen und zu scheuern. Jetzt mache ich meine Abrechnungen anders. Ich sehe in meinem Herzen alles durch, was ich im Laufe des Tages von anderen empfangen habe, diese kleinen und großen Beweise der Güte des Menschen, der mir unterwegs ein Almosen gegeben hat. Alle meine Wohltäter rufe ich mir zurück in mein Gebet vor dem Einschlafen. Die alte Nachbarin mit den starken Händen, die am Abend meine Fensterläden schließt. Die andere, die sieht, wie mich alles belastet und die mir auf der Schwelle der Tür rät und hilft. Wie viele Leute sind heute gutherzig meinen Armseligkeiten zu Hilfe gekommen, meiner Ungerechtigkeit, meiner Ohnmacht, etwas Gutes zu tun. Die Leute, die mir Gutes getan haben, sind auf diese Weise zahlreicher als jene, die mir Böses getan haben. Und dann haben noch die meisten von denen, die mir geschadet haben, es getan, ohne Böses zu wollen. Und ihre am meisten verletzende Gabe ist mir vielleicht nützlich gewesen wie eine Arznei. Für sie alle singe ich meine Litanei des Dankes am Abend. Und wenn meine Rechnung erledigt ist, schlafe ich darüber ein und vereinige meine so wenig gefüllten Hände mit der Güte Gottes und dem Dank des Menschen. Ich glaube, dass diese Übung der Dankbarkeit so zutraulich, so herzlich Gott mehr Freude bereiten muss, ebenso wie mir selbst viel mehr als früher mein Ausgraben des Gewissens. Und wenn ich Mutter Äbtissin oder einfach Familienmutter wäre, so würde ich dies meine Kinder lehren. Gott sei Dank, diese Fernbedienung ist noch nicht gedrückt. Wir können uns wie Marie Noël noch einüben, das Gute zu betonen und zu pflegen. Deshalb können wir auch getrost in die kommende Zeit gehen, denn ich muss die Welt nicht retten. Ich muss sie auch nicht fehlerfrei fegen. Aber ich möchte wachsen im Guten, reifen in der Liebe. Und das jeden überlasse ich getrost dem Herrn. Mir selbst ist dieses Gleichnis eine Predigt und ich hoffe, euch ebenso. Amen.